Das ist Hacker News täglich, der Technologie-Podcast von BUI. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute geht es um die Chat-Kontrolle, die der EU-Rat im Schnellverfahren durchgesetzt hat und was das für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bedeutet. Außerdem ein KI-Tutor, der in einer echten Physikvorlesung enorme Lerneffekte erzielt hat. Und ein autonomer fliegender Regenschirm, der dich verfolgt, aber im Regen auch seine Tücken hat.
Stell dir vor, eine Chatnachricht, die du an eine Freundin schickst, wird automatisch gescannt, bevor sie überhaupt ankommt.
Genau das ist jetzt im EU-Rat passiert. Der Rat hat eine umstrittene Chatkontrolle im Schnellverfahren durchgesetzt, ohne die übliche gründliche Debatte.
Konkret geht es um Chat Control 1.0. Der Entwurf zwingt Messenger-Anbieter, alle privaten Nachrichten automatisch zu scannen.
Der Haken, der Vorschlag war politisch eigentlich blockiert, aber die ungarische Ratspräsidentschaft hat das Verfahren geändert und das Ganze im schriftlichen Verfahren durchgezogen.
Was heißt das für die Nutzer? Es gibt keine richterliche Anordnung für einzelne Verdachtsfälle mehr, sondern eine generelle Überwachungspflicht.
Das gefährdet die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung grundlegend, weil die Anbieter die Inhalte vor der Verschlüsselung prüfen müssten.
Und diese Entscheidung fiel ohne die sonst übliche gründliche Folgenabschätzung für Grundrechte.
Genau deshalb laufen Datenschützer und Bürgerrechtsorganisationen Sturm. Sie sehen darin einen massiven Eingriff in die digitale Privatsphäre aller EU-Bürger.
Aber das Gesetz ist noch nicht endgültig. Jetzt wandert es ins EU-Parlament, wo es noch gekippt oder entschärft werden könnte. Ein KI-Tutor, der tatsächlich funktioniert? Eine neue Studie aus Dartmouth zeigt Effektstärken von 0,71 bis 1,30 Standardabweichungen.
Das ist enorm. In der Bildungsforschung gilt alles über 0,4 schon als spürbarer Effekt.
Und hier geht es nicht um ein Laborexperiment. Der Tutor wurde in einem echten Physikkurs an der Hochschule eingesetzt.
Was genau macht dieser Tutor anders als frühere Ansätze?
Er wurde ausdrücklich als Lernhilfe konzipiert, nicht als Werkzeug, das den Studierenden die Antwort vorgibt.
Die Studierenden stellen eine Frage und statt einer fertigen Lösung erhalten sie schrittweise Hinweise, Gegenfragen oder eine vereinfachte Erklärung des Konzepts.
Die Forschenden haben nachgemessen, 2 Stunden nach der Sitzung mit dem KI-Tutor gab es einen Test.
Der Vergleich war ein klassisches aktives Lernsetting mit menschlicher Betreuung, also kein passiver Frontalunterricht als Strohmann.
Genau, und trotzdem lag der KI-Tutor in einer ersten Studie mit etwa 40 Teilnehmenden um 0,71 Standardabweichungen vorne.
In einem zweiten Durchlauf mit einer leicht verfeinerten Version waren es sogar 1,30 Standardabweichungen.
Das ist ein massiver Unterschied in der Lernwirksamkeit, aber die Studie hat auch Grenzen.
Die Stichprobe war klein und der zweite Durchlauf fand unter leicht anderen Bedingungen statt, was die Vergleichbarkeit einschränkt.
Die spannendste Konsequenz: solche Effekte erreicht man nicht mit einem simplen Chatbot, sondern nur, wenn die KI pädagogisch konsequent als Coach und nicht als Antwortmaschine agiert. Vom KI-Tutor im Hörsaal gehen wir jetzt zu einer Maschine, die buchstäblich über dir schwebt. Ein Team hat einen autonom fliegenden Regenschirm gebaut, der dich verfolgt und vor Regen oder Sonne schützt.
Moment, der schwebt also ohne Stange und sucht sich selbst den richtigen Winkel.
Genau. Der Prototyp nutzt einen Quadrocopter mit 3 Armen und ein flexibles Tracking-System. Eine Fischaugenkamera erkennt die Person und passt die Position in Echtzeit an, damit der Schatten immer auf dem Nutzer bleibt.
Aber so ein Fluggerät erzeugt ja Rotorwind. Spürt man den Regen dann nicht erst recht?
Die Studie modelliert den sogenannten Rainwash-Faktor und zeigt, die Rotoren verteilen den Regen ungleichmäßig. Unter dem Schirm bleibt es trocken, aber in bestimmten Winkeln trifft dich der Abwind mit zusätzlicher Nässe.
Das klingt nach einem spannenden Laborergebnis, das bei echtem Platzregen schnell an seine Grenzen stößt.
Eben. Die Aufhängung ist noch unflexibel und der Schirmdeck muss für verschiedene Flug- und Windrichtungen neu geformt werden. Bis das Ding durch eine Fußgängerzone folgt, braucht es noch viel Entwicklung an der mechanischen Struktur.
Stell dir vor, dein smartes Zuhause denkt plötzlich mit und genau das macht es angreifbar.
Genau darum geht es in einem neuen soziotechnischen Bedrohungsmodell.
Was heißt soziotechnisch dabei?
Dass die Gefahr nicht nur im Code steckt, sondern im Zusammenspiel von Mensch und Gerät.
Das Modell beschreibt 3 Hauptrisiken für KI-gesteuerte Smart-Home-Systeme.
Erstens die Geräte selbst. Herkömmliche Angriffe auf die Hardware oder die eingebettete KI.
Zweitens die sozialen Folgen, etwa wenn die KI, die deinen Kalender verwaltet, sensible Daten an Außenstehende verrät.
Und drittens soziotechnische Langzeitschäden. Die entstehen, wenn wir uns zu sehr auf smarte Heim verlassen und im Notfall falsch reagieren.
Das bedeutet dann, die Technik ist sicher, aber unser Umgang damit erzeugt trotzdem eine neue Verwundbarkeit.
Sicherheit für smarte Zuhause muss also über das reine Gerät hinausdenken.
Digitale Spiele kaufen heißt oft gar nicht besitzen, nur eine Lizenz, die irgendwann abläuft.
Genau, da geht es im Kern um Eigentum. Und interessanterweise ist das keine reine Gaming-Debatte. Es greift das gleiche Prinzip, Kontrolle darüber, worauf man zugreifen darf.
Auch bei Wissen?
Auch bei Wissen. Der zweite Gedanke dreht sich um genau diese Frage. Wissen sollte nicht hinter Bezahlschranken oder Firmenlizenzen eingesperrt sein.
Und die Verbindung liegt dann hier, sobald Zugang jederzeit entzogen werden kann, ist es kein echtes Eigentum. Weder beim Spiel noch beim Forschungsartikel.
Die Konsequenz ist, dass reine Abo-Modelle und strikte Paywalls Nutzer zu Bittstellern machen. Für Unterhaltung und für Bildung.
Wenn Schaltpläne und Compilerbau aufeinandertreffen, stellt sich eine ganz praktische Frage. Muss man wirklich dicke Software installieren, nur um eine Idee testen zu können?
Genau das zeigt ein neues ShowHN-Projekt. Keycard läuft jetzt direkt im Browser.
Das klingt nach einem massiven Schritt für die Zugänglichkeit. Wer Elektronik entwirft, spart sich damit die lokale Installation.
Und das zweite Thema passt erstaunlich gut dazu, weil es um die gleiche Grundfrage geht. Wie verstehen wir die Sprachen, in denen unsere Werkzeuge geschrieben sind?
Eine vielbeachtete Einführung in Compiler und Sprachdesign von Prof. Douglas Tain, ursprünglich 2021, erklärt genau das.
Der rote Faden liegt also in der Frage, wie nah kommt man an die Maschine heran, ohne den Überblick zu verlieren. Keycard im Browser kapselt die ganze EDA-Komplexität hinter einer Web-Oberfläche.
Die Compiler-Einführung arbeitet sich vom Scanner über den Parser zum Code-Generator vor und macht verständlich, warum solche Kapselung überhaupt funktioniert.
Die praktische Konsequenz aus beidem, egal ob du eine Leiterplatte layoutest oder eine eigene kleine Sprache entwirfst, der erste Experimentierschritt wird drastisch einfacher.
Eine neue Studie bringt Cannabiskonsum mit einem deutlich höheren Herzinfarktrisiko in Verbindung.
Wobei deutlich höher hier konkret bedeutet, das Risiko war bei Nutzern etwa 6-mal so hoch wie bei Nicht-Nutzern.
6-mal so hoch, das ist eine Größenordnung, die man nicht als statistisches Rauschen abtun kann.
Und es geht nicht nur ums Rauchen. Der Effekt war unabhängig vom Tabakkonsum und auch bei jüngeren Erwachsenen unter 50 zeigte sich dieser starke Zusammenhang.
Das macht die Sache ja erst so relevant, weil viele junge Leute Cannabis für ziemlich harmlos halten.
Die Forscher sehen den wahrscheinlichen Mechanismus in der Wirkung auf Herzfrequenz und Blutdruck. Dazu kommen oxidative Stressprozesse. Das summiert sich.
Also nicht nur ein langfristiges Risiko durchs Inhalieren, sondern eine direkte Belastung fürs Herz-Kreislauf-System.
Genau. Für junge Erwachsene mit unentdeckten Risikofaktoren kann dieser Effekt dann schnell gefährlich werden.
Damit rückt ein Punkt ins Zentrum, den viele Risikodiskussionen ausblenden, dass Cannabis eben kein harmloses Genussmittel ohne körperliche Folgen ist. Wer Krypto im Browser macht, tut das meist mit JavaScript oder WebAssembly und genau da setzt die Skepsis an.
Der Gedanke dahinter ist, du lädst die gesamte Laufzeitumgebung jedes Mal neu und der Browser kann nicht wirklich garantieren, dass Sidechannel-Angriffe ausgeschlossen sind.
Wenn Angreifer messen können, wie lange eine Operation dauert, reicht das unter Umständen, um den Schlüssel abzuleiten.
Genau diese Angriffsklasse ist der Kern des Snake-Oil-Vorwurfs. Weil native Anwendungen das Laufzeitverhalten viel härter kontrollieren können.
Damit sind wir direkt bei dem zweiten Punkt, Fast Software, the best Software, wo es nicht nur um Sicherheit, sondern um grundsätzliche Architektur geht.
Genau, es geht um das Überleben von Projekten durch Emulation, durch Neufinanzierung oder einfach dadurch, dass jemand den Code weiterpflegt. Nehmen wir den kuriosesten Fall zuerst, Windows 2000 auf einer DT-Alpha-CPU.
Eine CPU-Architektur, die seit über 20 Jahren nicht mehr produziert wird. Möglich macht das ein neuer Fork des Emulators S40, der genau diese alte Server-Hardware nachbildet.
Da geht es nicht um Alltagsnutzen, sondern um digitale Archäologie, zu zeigen, dass der Code noch läuft. Ähnlich wie bei Starring the Computer, einer Seite, die Computerauftritte in Filmen dokumentiert.
Der Erhalt der Kultur drumherum, das betrifft auch aktive Projekte. Fosch 0.56, die Mobile-Oberfläche für Linux-Handys, ist in einer neuen Version erschienen, ein stiller Beweis, dass die Entwicklung weitergeht.
Und bei Organic Maps sieht man, wie Nutzervertrauen belohnt wird. Die Offline-Navigations-App hat auf Hacker News fast 630 Punkte bekommen, weil sie datenschutzfreundlich und spendenbasiert ist. Kein Exit, kein Tracking.
Das verbindet alle Meldungen, erhalt durch Engagement. Ob Flipper Zero an der nächsten Firmware arbeitet oder jemand einen uralt Emulator forkt, am Leben bleibt, was eine Community findet und pflegt. Ob Chatkontrolle, KI-Tutor oder fliegender Regenschirm, am Ende entscheidet die konkrete Umsetzung, nicht die große Idee. Wir danken euch fürs Zuhören.
Das war Hacker News täglich von Bree. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.